Ihr hört Mixed Tag Team, dein Wrestling-Podcast mit Helena und Gerhard.
Ganz herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe von Mixed Tag Team. 3 Wochen ist es jetzt mittlerweile schon wieder her, dass wir das letzte Mal hier zusammensaßen und über die WWE gesprochen haben. Seitdem hat sich einiges getan und wir werden darüber reden, Helena.
Genau, Gerhard. Es ist 3 Wochen her, es ist ganz viel passiert und ich freue mich schon, dass wir jetzt das alles mal ein bisschen durchbesprechen und uns die neuesten Entwicklungen im Wrestling-Universum angucken.
Und gerade auch, weil so viel passiert ist, werden wir jetzt auch das so ein bisschen splitten. In der heutigen Ausgabe werden wir über den Männerbereich bei WWE reden und dann in der nächsten Ausgabe werden wir exklusiv über den Frauenbereich reden. Dann auch mit WWE Evolution 2. Und heute geht es um die Männer, die, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, auch 2 große Veranstaltungen hatten. Nämlich zuerst Night of Champions in Saudi-Arabien und dann am vergangenen Wochenende Saturday Night's Main Event aus Atlanta. Und mit dem Main Event und den Entwicklungen darum möchte ich auch gleich anfangen. Da hat nämlich Gunther seinen World Heavyweight-Titel verteidigt gegen Goldberg in dessen letzten Match. Fast 15 Minuten lief das Match, deutlich länger als von den meisten Beobachtern vorher erwartet und, glaube ich, auch deutlich besser als von den meisten Beobachtern vorher erwartet. Und am Ende hat sich dann Gunther doch sehr eindeutig durchgesetzt, aber Goldberg hat sich davon nicht die gute Laune verderben lassen und hat sich dann mit seiner Familie im Ring von den Fans verabschiedet nach seiner Karriere, die ja gerade Ende der 90er sehr groß war, in Atlanta, auch damals bei World Championship Wrestling. Was hältst du von dem Match, Helena, gerade weil du ja die große Zeit von Goldberg nicht selber aktiv erlebt hast?
Ja, ich glaube, das ist schon ein Punkt. Also Goldberg war mir also weitgehend egal bis zu diesem Match. Und ich war auch erstmal nicht so begeistert, dass dieses Match überhaupt so stattfindet und so prominent stattfindet und auch, dass es so ein Titelmatch überhaupt sein musste. Darüber haben wir in der letzten Folge auch viel gesprochen, mit diesem relativ kurzfristigen Titelwechsel zu Gunther erstmal und jetzt dann wieder dem schnellen Titelmatch mit Goldberg. Aber ich finde es, fand es jetzt eigentlich ganz okay, muss ich sagen. Also ich finde auch, es war irgendwie besser als erwartet. Es war ein sehr langsames Match, es war sehr, viel Show, würde ich sagen, es war viel diese Punches und die Frage, wer kann jetzt gerade mehr aushalten und so, es war also so ein bisschen, so ein richtiges Heavyweight-Match, würde ich sagen, aber es war dann doch recht eindeutig am Ende für Gunther, was ich so nicht unbedingt erwartet habe. Also sagen wir mal so, ich wäre sauer gewesen, hätte Gunther diesen Titel jetzt verloren. Aber ich war dann letztendlich doch überrascht, wie eindeutig Gunther dann gewonnen hat und dass Goldberg seine Karriere jetzt auch noch damit beendet hat, dass er eigentlich nicht mehr kampffähig war. Also es war nicht mal jetzt ein spektakulärer Pin, sondern halt wieder dieser Sleeper Hold. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass da das auch ein bisschen alles anders geplant war, weil ja eben kurz vorher, darüber werden wir bestimmt auch noch sprechen, eben Seth Rollins sich verletzt hat und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das eigentlich ein bisschen anders gedacht war und nicht ganz so glatt einfach dieses Match, wie es dann am Ende war, durchgeplant gewesen wäre.
Ja, da also glaube ich nicht, dass das kurzfristig geändert wurde. Ich vermute, dass das von Anfang an der Plan war, auch so dann mit einer deutlichen Niederlage von Goldberg und dass er sich dann am Ende von den Fans verabschiedet. Ich glaube nicht, dass Seth Rollins da noch irgendwie angegriffen hätte. Das hätte, glaube ich, auch dem Charakter als so Retirement-Match wäre dem nicht gerecht geworden, weil am Ende sollte halt schon der Fokus da auf Goldberg sein, ganz zum Abschluss. Also ich denke, es lief darauf immer hinaus. Aber klar, ganz sicher ist das nicht. Ja, ich glaube, was du zum Match gesagt hast, das ist, glaube ich, alles richtig. Goldberg war ja nie der große Techniker oder derjenige mit den spektakulären Moves. Er lebte immer von seiner Intensität und halt auch von einer hohen Explosivität, die er immer hatte. Wo man auch gemerkt hat, mit 58 hat er die nicht mehr so. Ja, der Spear ist dann doch deutlich langsamer als zu seinen besten Tagen. Also Goldberg war ja auch vorher, hat in der NFL gespielt, war Linebacker, hat da auch immer ja, die Ballträger oder den gegnerischen Quarterback da immer getackelt und hatte deswegen auch tatsächlich halt auch so ja, eher gespielt im Herrn. Ja, und das hat das auch immer tatsächlich gemacht. Und wenn man sich so die Spears anschaut, die er gemacht hat, immer, er ist auch tatsächlich voll in die Leute reingerannt und hat die auch da umgerissen, wie es auch bei vielen anderen Spears nicht so ist. Das, ja, also gut, das konnte er nicht mehr, aber halt gerade halt diese, ja, diese Kraft und wer hält mehr aus. Und ich habe auch ein Foto gesehen, das fand ich sehr faszinierend, auch wie Gunther gerade so einen Job macht gegen
Das habe
Goldberg.
ich
Hast du
auch
das auch
gesehen.
gesehen?
Das habe ich auch gesehen.
So die Hand ist so gerade auf der Brust aufgeschlagen und
Ja.
man sieht so, wie sich quasi diese Schockwelle auf
Ja,
der Brust
genau.
gerade aus breitet. Ja, also das ist genau das, was sie machen konnten. Also das ist auch die Sache. Goldberg war sich auch nie für sowas zu schade. Ja, auch klassischer Goldberg-Move früher war auch der Spear, den er dann nicht, den er nicht trifft und wo er dann auch wirklich voll in die Ringecke rennt und sozusagen da den Ringpfosten am Ende spiert. Ja, war auch ja, nicht alles vielleicht immer so super schlau. Er ist ja auch einmal irgendwie 6 Monate ausgefallen, weil er in so einem Backstage-Segment die Scheibe von so einem Auto eingeschlagen hat. Die war aber nicht, das war aber nicht präpariert oder so. Das war so eine richtige Scheibe. Und da hat er sich dann irgendwie so eine tiefe Schnittwunde am Arm zugezogen. Ja, und also das hat Goldberg immer noch gemacht und ich glaube, das hat er da auch gezeigt und ist so auch gut in Erinnerung geblieben.
Ja, also das war jetzt eben auch mein Eindruck von diesem Match, ohne all dieses Wissen zu haben, wie Goldberg früher war und dass das irgendwie auch für ihn typisch ist. Aber ich hatte auch den Eindruck, dass das war so der Vibe von diesem Match und das fühlte sich auch irgendwie natürlich an in diesem Match. Und wenn man Instagram glauben möchte, dann hat Goldbergs Spear doch dazu gereicht, Charles Robinson, dem Referee, eine Rippe zu brechen. Also es ist letztlich also alles im Bild, ne?
Ja, also klar. Ja, also auch mit 58 ist Goldberg immer noch, ja, also er macht immer noch, also hat auch durchgezogen und natürlich ist er immer noch groß und stark, auch wenn er nicht mehr ganz so schnell ist und es nicht mehr so spektakulär aussieht wie damals. Wann war das? 99, müsste das vor 98 vor allem gewesen sein, als er so gegen den Giant, später bekannt als Big Show, angetreten ist und dann also in diesen 220, 250 Kilo Mann, also wirklich mit voller Wucht einfach in den Rhein gestürmt ist. Also, wenn man sich da so alte YouTube-Videos anschaut. Also. Und WWE hat da auch der Geschichte, ja, also gerade für die Leute, die halt da vor 30, 25 Jahren dabei waren, also gerade beim Einzug von Goldberg, der ja auch immer ein ganz, ganz wichtiger Teil seines Auftritts war, so ganz klassisch, seine Musik fängt an zu spielen. Dann Doug Dillinger, der frühere Sicherheitschef der WCW, war auch da wieder da. Ja, der klopft dann an die Tür und sagt ihm, dass es losgeht. Dann hört man den, ja, dann hört man so einen dumpfen Knall. Das ist übrigens der dumpfe Knall, weil Goldberg dann von innen mit dem Kopf gegen die Tür haut.
Ah,
Ja, es gibt
das
auch.
habe ich nicht gecheckt, als ich das geguckt habe.
Ja, also es gibt auch einige alte Matches von Goldberg, wo ihm dann so Blut
Oh Gott.
die Stirn runterläuft. Das hat er gemacht, genau. Und dann marschiert er halt da, flankiert von den Leuten und so. Also da ganz klassisch das auch nochmal ausgepackt. Und also sehr, sehr würdiger Abschied. Von Goldberg haben sie hingekriegt und gleichzeitig ohne Gunther da zu beschädigen und ja, eigentlich ihn, glaube ich, auch noch besser aussehen zu lassen als vorher. Das fand ich also eine wirklich der besten Sachen, die WWE auch in den letzten Monaten hinbekommen hat. In der Ausführung auch eigentlich von Anfang bis zum Ende, würde ich sagen, wirklich alles perfekt gemacht.
Ja, also ich würde dir schon zustimmen, aber also ich, die jetzt da nicht so nostalgisch drauf geguckt hat auf dieses Match, würde ich sagen, hätte mir ein bisschen mehr noch wieder Einbinden dieser Story in alle anderen Stories gewünscht. Also und da eben zum Beispiel, wenn Seth Rollins jetzt versucht hätte, den Koffer einzucashen oder so, oder zumindest mal aufgetaucht wäre mit dem Koffer oder so, um ein bisschen zu zeigen, auch Gunther ist jetzt nicht losgelöst von allem, sondern wird jetzt wieder eingewoben in die restlichen Storylines. Also sowas hätte ich mir schon vorstellen können. Vielleicht war es geplant, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, aber das würde ich mir jetzt halt auch für die Zukunft wünschen, dass Gunther jetzt auch wieder eben dabei ist und eigene Stories hat und auch als Champion jetzt mal ein bisschen glänzen kann, weil es, was ja in den letzten, in seiner letzten Titelregentschaft nicht so gut funktioniert hat. Und das wäre jetzt der Moment, ihn da wieder ins Boot zu holen und nicht mehr so ein bisschen Außenseiter-Matches mit Pat McAfee oder Goldberg jetzt zu machen, sondern ihn eben zu sagen, so, du bist ja auch schon Teil dieser A-Level-Wrestling-Liga und eingebunden in diese sehr verwobenen Stories, die es im Moment gibt.
Ja, also kann ich nachvollziehen. In diesem Fall denke ich aber, war es klug von WWE, das auch so ein bisschen so in einer Bubble zu lassen, die sonst damit nichts zu tun hat. Weil ich glaube, es hätte schon sehr viel schief gehen können, auch bei diesem Match. Gunther hätte schlecht aussehen können gegen so einen 58-jährigen. Goldberg hätte schlecht aussehen können. Ja, das Match hätte schief gehen können. Also ich glaube, die Amerikaner sagen, ja, keine beweglichen Teile, also möglichst wenig bewegliche Teile in sowas einzubauen. Das glaube ich schon, war schon eine gute Idee. Aber ich denke auch, Gunther muss jetzt aufhören, in irgendwelchen so Nebenuniversen zu sein. Und was WWE ja auch angekündigt hat für das anstehende Raw heute Nacht, also wir nehmen am Montag jetzt auf, wird so ein Gauntlet-Match geben mit 5 Leuten und der Sieger trifft auf Gunther dann beim SummerSlam.
Okay.
Wer ist alles dabei? CM Punk, Jey Uso, Penta, Bron Breakker und LA Knight.
Ah ja.
Und das ist, glaube ich, auch vom. Es ist ja auch nicht mehr viel Zeit bis SummerSlam.
Ja.
Aber jetzt genau davon dann überzugehen, jetzt auch Gunther tatsächlich wieder einen Gegner zu geben. Und es sind ja auch 5 Leute halt aus dem Top-Bereich oder sagen wir zumindest aus der oberen Midcard. Und ich glaube, das ist auch da der richtige Weg, um da jetzt hinzukommen.
Ja, da kann man bestimmt gute Matches draus basteln. Also Penta muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Ja. Aber sonst bin ich mit allen anderen zufrieden.
Also ich glaube auch nicht, dass es Penta wird. Ist auch gerade mit Blick auf den SummerSlam, wo WWE ja auch wirklich große Matches braucht. Die sind ja sind sie ja zwei Nächte lang in so einem Football-Stadion, das normalerweise so 85.000 Plätze hat in New York. Und sie haben jetzt für beide Nächte jeweils ungefähr 40.000 Tickets verkauft. Und ist jetzt, glaube ich, so 10 Tage her ungefähr, dass der Ticketsverkaufstart war. Und sie haben ziemlich genau 40.000 verkauft, in den ersten paar Tagen. Und jetzt irgendwie in der letzten Woche aber nur noch eine dreistellige Anzahl.
Ja.
Also da geht es nicht mehr so richtig hoch. Und natürlich sind zweimal 40.000 sehr viele Leute. Aber wenn man halt in so einem Riesenstadion ist, ist es halt auch immer noch halb leer. Und ich glaube, da will WWE auch noch ein paar Tickets verkaufen. Und da braucht man auch noch ein paar wirklich große Matches.
Mhm.
Und deswegen glaube ich auch nicht, dass sie dann sagen, hier Gunther gegen Penta, das ist jetzt das Match, das wir machen. Also ich glaube, Gunther gegen CM Punk wäre schon deutlich das größte Match, das sie
Das könnte ich mir auch gut vorstellen, weil da auch tatsächlich irgendwie offen wäre, wer das jetzt eigentlich gewinnt. Also auch zum Beispiel LA Knight sehe ich jetzt auch nicht unbedingt. Auch Jey Uso muss man jetzt nicht unbedingt nochmal aufwärmen, das Thema. Gut, es würde da irgendwo auch reinpassen, aber es wäre jetzt eigentlich schon einfach das nächste Match in einer Reihe. Und ob das dann das SummerSlam-Match ist, ist ja auch die Frage. Und Bron Breakker, gut, Bron Breakker würde jetzt vielleicht Sinn machen, ein bisschen als Ersatz für Seth Rollins, der ja da vermutlich keine große Rolle spielen wird. Und im Prinzip muss Bron Breakker das jetzt ein bisschen auffüllen. Aber an sich ist der ein bisschen anders eingruppiert. Eigentlich ist der ein bisschen eine Stufe drunter noch, aber es gilt auch für Penta und für LA Knight im Moment eigentlich auch.
Ja, also das denke ich auch. Ja, CM Punk scheint mir der naheliegende Gegner zu sein. Und man kann dann ja auch aus den anderen was basteln. Ja, Bron Breakker, also gut, gegen Penta ist er jetzt angetreten, aber sowohl Breakker gegen LA Knight wie auch gegen Jey Uso wäre, glaube ich, gut möglich. Auch sozusagen der andere könnte dann auch gegen Bronson Reed antreten. Das könnte man in so einem Gauntlet-Match auch vorbereiten. Ja, also, ja, das sind eine Reihe von glaube ich, auch guten und vernünftigen Matches. Aber es ist halt so, das ist halt alles so, wenn man so, sagen wir, 2x7 Matches macht, alles, was so gut als irgendwie 8, 9, 10 größtes Match auf so einer großen Show gut passt, aber die Frage ist halt, was sind so die ersten 2, 3, 4, 5 Matches ja, nach Cena gegen Cody Rhodes und Gunther gegen Punk zum Beispiel. Also da fehlt es mir gerade noch ein bisschen.
Ja, für mich auch. Also wir reden heute nicht groß über die Frauendivision, aber im Prinzip auch, dass jetzt Io Sky gegen Rhea Ripley im Prinzip schon vorgezogen ist durch Evolution, verschießt natürlich auch ein bisschen Pulver für den SummerSlam dann. Oder macht es zum Abklatsch im Prinzip von Evolution. Und da sind so ein bisschen, darüber haben wir auch schon gesprochen. Ich finde jetzt, dadurch, dass diese Premium-Live-Event-Dichte so hoch war, jetzt bis zum SummerSlam, sind da auch einfach Chancen schon vergeben. Und es hat sich nicht mehr so hinentwickelt zu diesem einen großen Match. Also außer John Cena und Cody Rhodes, da hat sich zu diesem einen großen Match hinentwickelt. Da frage ich mich, was kommt dann eigentlich danach, wenn da jetzt der Titel wechselt? Und auch wenn der Titel bleibt, wie soll das dann weitergehen, diese Story? Aber das ist ein Match, das ist lange, lange aufgebaut und das ist groß und das kann Abend sehr gut füllen und so. Aber alles abseits davon bin ich mir auch nicht so sicher, was jetzt eigentlich das große Ding sein soll. Was ich gut finde, ist vielleicht auch schon irgendwie eine Überleitung zum anderen Thema, also Solo Sikoa und Jacob Fatu, dass das jetzt auf SummerSlam sozusagen eskaliert, das finde ich gut. Das finde ich sehr passend. Ich finde, man hätte das Thema Jimmy gegen Solo noch einen Tick größer machen können, als es jetzt bei Saturday Night's Main Event einmal so abzufrühstücken, weil das ja eigentlich auch eine Geschichte ist, die seit mindestens einem Jahr schwelt. Und das hätte man ruhig noch ein bisschen länger ziehen können und bei einem größeren Event und vielleicht, also entweder weiter pausieren, weil es war ja so ein bisschen pausiert, oder vorziehen und dann die Jacob Fatu-Fehde ein bisschen zurücksetzen. Das finde ich ein bisschen verloren.
Ja, aber ich glaube, es liegt halt auch tatsächlich daran, dass WWE sich jetzt im Prinzip zwischen WrestleMania und SummerSlam diese ganz enge Taktung gegeben hat. Und also vom Ablauf hat es, glaube ich, auch Sinn gemacht, halt zu sagen, okay, ja, den großen Turn dann von Jacob Fatu und den endgültigen Bruch, den gibt es bei Money in the Bank. Dann gibt es das erste Match zwischen den beiden, Titelwechsel bei Night of Champions. Dann machen wir dazwischen halt sozusagen die erste Titelverteidigung gegen Jimmy Uso und dann beim SummerSlam das große Rematch. Und ich glaube, das würde aber halt viel besser wirken, wenn zwischen diesen einzelnen Events jetzt nicht 2 oder 3 Wochen wären,
ja,
sondern halt 4 bis 5. Im
ja.
so normalen, einmal pro Monat ist so eine Großveranstaltung Ablauf.
Ja, das finde ich auch. Und was in diesem speziellen Fall ist, ich glaube, dass WWE nicht unbedingt eingepreist hat, wie gut Jacob Fatu beim Publikum ankommt. Und dass das vielleicht nicht unbedingt die initiale Idee war, als man den sozusagen dazugeholt hat, dass der so gut funktioniert und so gut ankommt und jetzt diese große Story auch mittransportieren kann. Glaube ich nicht, dass das am Anfang so gedacht war. Und vielleicht wäre die Fehde eher Solo Jimmy gewesen und das hat man jetzt noch so eingefädelt. Aber Jacob Fatu kommt eben jetzt nun mal so gut an und ist jetzt ein Fanliebling und man fiebert darauf hin, auf diese Geschichte. Und da gab es ja auch den großen Clash und jetzt gibt es das große Match dazu. Und deshalb macht das in dieser Geschichte schon auch jetzt Sinn, dass das bei SummerSlam ist. Und ich glaube, das wird auch ein wirklich große, gute Story bis dahin.
Ja, wobei, wie groß halt die Story noch sein kann, das ist jetzt halt immer die Frage. In nur noch 3 Wochen.
Ja, genau. Ja, aber das ist wenigstens eine, die ist jetzt schon eine Weile angedacht. Also das ist ja nicht bei jedem Match, der jetzt bei SummerSlam stattfinden wird, ist das so, dass das jetzt wirklich schon seit Monaten auch vorbereitet ist.
Ja, nee, also, klar, das ist auch ein gutes Match,
ja.
Das funktioniert auch. Aber also, ja, das ist halt auch so ein bisschen wie mit dem anderen. Das ist so ein gutes, auch Midcard-Match, aber jetzt, das ist auch nicht so, wo man sagt, okay, das
ja.
ist jetzt das, wo man noch in 20 Jahren dran denken wird.
Ja, aber dafür ist ja dieser United States Champion im Prinzip auch da. Das ist genau diese gute Midcard-Position,
ja.
um genau diese guten Midcard-Leute da noch einzubinden. Und dafür ist es auch gut. Die Frage ist, was passiert drüber?
Ja, genau. Und die Frage ist, gibt es halt was drüber? Und da ist
ja.
es auch, wenn wir auf die Raw-Seite gucken, auch da scheint es ja darauf hinauszulaufen auf Dominic Mysterio gegen AJ Styles
ja.
beim SummerSlam.
Ja, auch, bin ich jetzt auch nicht restlos überzeugt.
Ja, aber also auch das finde ich ist halt okay als IC-Title-Match. Aber also die Frage ist dann halt noch, was gibt es dann?
Mhm.
Was ist noch das, was da, sagen wir, unter den beiden Hauptmatches ist?
Ja,
dann hat man da vielleicht noch Bron Breakker gegen LA Knight. Und ja, das war es auch schon. Also wenn man auf die SmackDown-Seite schaut, so die nächstgrößeren Stars nach John Cena und Cody Rhodes sind jetzt hier mit dem Herrn Jolie-Rolle so ein bisschen...
Ja.
Also ich meine, so heißt er ja. Also so nennt er sich ja selber.
Ja,
Jelly
ja.
Roll. Und im Deutschen hieß er eher Gelee-Rolle.
Ja.
Und das, ja, also auch da denke ich, das ist halt auch okay vom Ablauf. Und also da ist ja auch, ich bin ja immer der Skeptiker, wenn es dann darum geht, so Leute wie Logan Paul oder so, dann auf einmal halt zu sagen, okay, der steht hier halt im World Title Match.
Ja.
Aber das finde ich okay, auch dass ja, dann hier zwei der größeren Stars mit Randy Orton und Drew McIntyre dabei sind. Aber gut, ja, dann hat man halt so einen Promi, also weil ich ehrlicherweise auch mir nicht ganz klar ist, wie prominent der Jelly Roll als Komiker tatsächlich ist. Aber also mit
ja.
sowas bin ich halt einverstanden. Ja, das ist
ja,
halt
ja.
so ein. Ja, das ist dann halt eines der Matches, ja, dass man halt auch so ein oder wenn man halt zwei Nächte hat, auch meinetwegen jeden Tag, also zweimal halt so ein, ja, so eine irgendwie so ein Spezialmatch hat, ja, mit so einem Prominenten oder weiß ich nicht, ja, mit dem dicksten Menschen der Welt gegen den dünnsten Mensch der Welt oder, ja, ist ja alles gut, aber. Ich glaube, für den tatsächlichen, auch normalen Wrestling-Fan, ja, wenn man halt sagt, hier SummerSlam, 2 Nächte, und ja, dann will ich halt schon so ein halbes Dutzend großer Matches sehen, wo ich sage, oh ja, das ist der richtige Kracher. Und
ja.
halt nicht nur so 2,5.
Ja, das stimmt auch. Und also ein bisschen, ich finde das auch ein bisschen schade. Also ich sehe, was du sagst. Das ist vielleicht so ein Match, in dem man diese Promis auch mit reinnehmen kann. Aber andererseits wäre Randy Orton gegen Drew McIntyre wäre ja schon auch ein gutes Match. Also würde für sich die beiden, wenn man das ein bisschen länger aufgebaut hätte und da eine bisschen größere Rivalität draus gemacht hätte, hätte man daraus auch ein wirklich großes, schönes Match machen können. Was halt abseits von den Titeln läuft, aber total gut funktioniert, weil die einfach beide Top-Wrestler sind und auch irgendwie beide so zueinander passen eigentlich. Und wenn man das ein bisschen eben länger vorbereitet hätte, dann wäre das eines dieser großen Matches, was ich gerne beim SummerSlam gesehen hätte. So ist es jetzt alles ein bisschen knapp. Ich habe jetzt die Rivalität zwischen Randy Orton und Drew McIntyre auch nicht so hundertprozentig verstanden, warum die jetzt plötzlich da ist. Also außer dass hier Jelly Roll irgendwie, also keine Ahnung, plötzlich von Logan Paul unterbrochen wurde und dann hingen die jetzt dann beide da drin, aber I don't know. Also das ist jetzt, habe ich jetzt noch nicht, gehe ich jetzt noch nicht so mit, diese Geschichte. Wiederum, Drew McIntyre und Logan Paul ist eine Kombination, die ich nicht erwartet habe, aber die ich überraschend passend finde. Das sind beides so ein bisschen die, also so fiese kleine Crybabies. Ganz unterschiedliche Typen, auch so dieser sehr amerikanische Logan Paul, dieser YouTube-Typ. Und dann dieser sehr schottische Drew McIntyre mit seinem Schottenrock. Es sind also ganz unterschiedliche Typen, aber im Charakter passen die eigentlich überraschend gut zusammen. Auch da, wenn man dem ein bisschen mehr Zeit gegeben hätte zu entwickeln, dann wäre ich da, glaube ich, auch mehr dabei gewesen. Aber so ist es jetzt halt alles ein bisschen, ich finde, überstürzt.
Ja, aber bin ich ganz bei dir. Aber da, ja, fühle ich mich schon fast wie so eine, ja, hängende Schallplatte. Also das war früher, was so eine, was so Spotify war, das
Ach
Spotify
so,
für alte Leute,
ah,
so eine
okay.
Schallplatte
Ah,
sozusagen.
interessant.
Was soll ich sagen?
Unser
Ja, das ist
Podcast jetzt auch auf Schallplatte.
genau.
Überall, wo es Schallplatten gibt.
Ja, für unsere Elternhörer, das kennt man noch, ja, das ist hier auf LP, CD und MC.
Oh je, da bin ich wirklich raus.
Ja, MC Musikkassette, das gab es früher auch noch. Nee, worauf ich hinaus wollte, auch das wieder das Problem mit dieser Taktung. Weil Randy Orton brauchte man halt noch als Finalisten für den King
Ja.
of the Ring. Und dann war halt 2 Wochen später schon Saturday Night's Main Event, wo man das Singles-Match haben wollte, um von da dann weiter zum SummerSlam zu gehen. Und ja, da fehlt halt einfach die Zeit.
Genau, finde ich auch.
Und ja, so, also ein bisschen ja auch bei CM Punk. Ja, der war ja mit Seth Rollins am Gange. Und dann brauchte man auf einmal für Night of Champions das Match. Das war ja auch so, da war dann einfach John Cena praktisch ohne besonderen Grund einfach mal bei Raw und hat da ein längeres Promo gehalten. Und ja, also nicht, weil es irgendwie sich organisch entwickelt hätte, dass er da ist, sondern nur, weil es halt man das als Setup brauchte, dafür,
Ja.
dass dann CM Punk rauskommen kann.
Genau, und auch wenn jetzt CM Punk wirklich gegen Gunther ins Match geht, dann ist auch eine Geschichte, die sich jetzt mal die nächsten 3 Wochen entwickeln kann. Und das ist auch zu wenig für so ein großes Match, weil es überhaupt nicht angelegt ist.
Ja, jetzt hat man sie irgendwie was beim, ich glaube, das war so direkt nach Night of Champions. Sie haben sich ja einmal für irgendwie 5 Sekunden
Ja.
so eine Interaktion gehabt. Ja, und dann,
Ja.
ja, wahrscheinlich ist das dann bei Raw der Main Event und dann hat man noch 2 Wochen Zeit,
Ja.
um daraus irgendwas zu machen. Ja, also ich glaube, das fällt WWE jetzt doch tatsächlich an vielen Stellen auf die Füße, dass man es nicht hinbekommen hat. Ja, auch auf der Frauenseite. Ja, also wir werden beim nächsten Mal über Evolution reden. Aber ja, wenn man sich mal überlegt, dass es die erste Titelverteidigung von Io Sky seit WrestleMania ist. Ja, also und
Ja.
dann halt auch so sagt man, oh, hier, ja, vielleicht bestes Frauenmatch aller Zeiten bei WWE.
Ja.
Und dann nächste Titelverteidigung, also ohne Verletzung oder so, dann halt 3 Monate später. Ja, weil sie halt die ganze Zeit dabei waren, irgendwas abzuhaken. Oh, Money in the Bank, kommen wir ein
Ja.
Qualifikationsmatch hier machen. Hier ist noch ein Saturday Night's Main
Ja.
Event. Da müssen wir was machen. King of the Ring. Qualifikationsmatches hier und da. Da muss noch Cena noch mal zu Raw, damit CM Punk und dann
Genau.
ist man da nicht dahinter gekommen. Also was sie jetzt auch zum Beispiel aus meiner Sicht nicht gut geschafft haben, ist Jey Uso aufzufangen nach
Ja.
so einer
Ja,
Niederlage.
gar nicht.
Also eigentlich, also das ist so der Klassiker. Ja? Man verliert so ein wichtiges Match. Und ja, also entweder ist man dann, sollte man dann für ein paar Wochen oder Monate verschwinden, so wie Cody Rhodes gemacht hat, oder halt gleich am nächsten Tag rauskommen und da ja, wieder einen signifikanten Sieg haben und nächste Woche am besten auch.
Ja.
Und Jey Uso, ja,
Ja.
also lungert halt so rum und hat gerade den Titel verloren, macht ihm aber auch nichts. Ja,
Ja, und
anscheinend.
hat auch keine neue wirkliche Geschichte, auch dass er dann jetzt in diesem Gauntlet-Match steht. Gut, wenn er es gewinnt, dann kann man sagen, die Fehde ist einfach noch nicht vorbei, aber es ist, also eher ist es einfach so, dass man jetzt gerade nichts anderes für ihn hat, als da nochmal jetzt seine Chance zu machen, weil in Wahrheit ist er sonst jetzt gerade einfach irgendwie sozusagen arbeitslos in diesem Universum. Das ist ja, und der ist ja immerhin jetzt gerade in den letzten Monaten einer der Top-Leute gewesen. Also
Ja,
schon allein qua Amt.
und das sind auch wieder die beiden Sachen, ja, auch der Mangel an großen SummerSlam-Matches
Ja.
hat da den Royal Rumble gewonnen, war was 10 Wochen lang World Heavyweight Champion und also eigentlich überhaupt kein relevantes SummerSlam-Match für ihn. Also okay, ja, gegen Bron Breakker oder gegen Bronson Reed, also sind
Ja.
alles Matches, die können auf der Card sein, könnten aber auch Matches sein, die in der Mitte von einem regulären Raw halt
Ja.
angesetzt werden. Und ja, das ist, ja, also ich glaube, also da ist tatsächlich hier einiges an Sand im Getriebe
Ja.
und ja, wir muss jetzt irgendwie ja, SummerSlam auch erreichen. Also und da kommen wir vielleicht auch nochmal zu dem, was du angesprochen hast. Verletzung von Seth Rollins, der jetzt sicherlich auch nochmal einiges durcheinander wirft.
Ja,
Und
das ist
wo.
eine Katastrophe. Also es ist eine Katastrophe für Seth Rollins natürlich. Ich wünsche ihm Gesundheit und dass er sich schnell wieder erholt, aber es ist auch für die Stories ist das eine Katastrophe. Weil das die eine Geschichte war, die wirklich ordentlich vorbereitet war jetzt die letzten Monate. Und gerade in der letzten Raw-Ausgabe noch, haben dann tatsächlich ja auch mal Bron Breakker und Bronson Reed angefangen, so ein bisschen Sprechrollen zu übernehmen, auch so ihre eigenen Geschichten, gerade Bron Breakker, so ihre eigene Geschichte zu spinnen. Und trotzdem war Seth Rollins immer so die Person oben drüber. Und wenn Seth Rollins jetzt wegfällt, gerade jetzt für SummerSlam, fällt eine der Hauptgeschichten aus den letzten Monaten weg. Und auch dann werden auch Matches für Bron Breakker und Bronson Reed auf einmal viel uninteressanter, weil du diese Wildcard Seth Rollins in diesem Spiel nicht mehr drin hast und die Verbindung von denen auch ein bisschen einfach zu dem größeren Ganzen dann fehlt.
Ja, wie auch LA Knight richtig gesagt hatte, ihr habt aber mit ganz schön vielen Leuten gerade Ärger und das lief ja alles durch Seth Rollins.
Ja.
CM Punk und LA Knight und ja, auch mit Gunther gab es ja so zwei,
Ja.
dreimal Geschichten. Roman Reigns, der sicherlich auch bald wiederkommt, auch da hing alles dran. Jey Uso, Sami Zayn, ja, und das, also praktisch die ganze Raw, männerseitige Story lief eigentlich um ihn und die Frauenseite lief um Liv Morgan und
Ja.
jetzt beide innerhalb von wenigen Wochen da verletzt, das ist natürlich auch ein schwerer Schlag.
Ja, absolut.
Und also deswegen, also ich habe auch gelesen, wie jemand geschrieben hat, ja, deswegen lässt Triple H auch seine Champions und wichtigsten Leute so wenig wresteln.
Ja.
Weil.
Ja, zu Recht, ne? Zu Recht. Und das jetzt eben bei so einem Saturday Night's Main Event, was jetzt irgendwie nicht so super wichtig gewesen wäre.
Ja.
Ja, also das ist wirklich ein sehr herber Schlag für die ganze WWE-Geschichte in den nächsten Monaten, glaube ich. Gut, man weiß nicht genau, wie lange ausfallen wird, aber bestimmt schon eine beträchtliche Zeit. Und es hatte jetzt gerade total an Momentum gewonnen. Und das, egal wie lange jetzt die Pause ist, das wird jetzt enorm unterbrochen sein. Und ob man das dann auch wieder so aufgreifen kann, ist dann auch die Frage.
Ja.
Und weil es eben so die Arme überall hatte, also es war ja auch das Thema, dass Seth Rollins im Prinzip den Angriff auf beide Titel zum Beispiel startet. Auch das allein schon hat eben super viele Leute da rein involviert, wie du gesagt hast. Super viele, viele Storys sind da irgendwie zusammengelaufen. Und das ist in der Person und auch nicht in, kann so ein Bron Breakker, für den das jetzt bestimmt auch irgendwo eine Chance sein könnte, aber das kann der auch nicht auffangen, weil der das einfach nicht ist und weil der auch den Koffer nicht hat und weil der auch nicht dafür aufgebaut ist, jetzt diese Storys wirklich zu übernehmen.
Ja, also ich glaube, also für Bron Breakker, also ich sehe da auch keinen Silberstrahl für Bron Breakker. Also die, ich glaube, die sozusagen der goldene Weg für Bron Breakker war jetzt immer in dieser Gruppierung zu sein, ja, für mehr als ein Jahr sicherlich auch, für 18 Monate vielleicht auch für 2 Jahre und dann irgendwann halt der Turn gegen Seth Rollins.
Ja.
Also das ist auch der, also meine Vermutung ist auch, gerade auch weil es Triple H ist, dass das auch die ganze Idee so ein bisschen nach damals Evolution, die Gruppierung von Triple H, Ric Flair, Randy Orton und Batista, davor, wann war das so, WrestleMania, ja, also die wurden WrestleMania 19, 20, 21, so in dem Bereich war das, wo auch am Ende dann Batista, der große Star damit geworden ist, dass er dann den Royal Rumble gewonnen hat und dann auch Triple H ihn davon überzeugen wollte, den anderen Champion herauszufordern und dann irgendwann aber dann Batista im Backstage-Bereich Triple H mit Ric Flair hat reden hören, ja, dass Batista ja nicht so schlau sei. Also das hatten wir jetzt kürzlich auch wieder.
Ja, genau.
Also das ist auch sozusagen direkt daraus, aus der damaligen Evolution-Geschichte, das mit Jacob Fatu da und Solo Sikoa, so Throwbacks vor 20 Jahren. Und dann hat er halt Triple H besiegt.
Mhm.
Und aber das ist dann halt auch der Weg dahin. Also weil jetzt, ja, wen soll Bron Breakker jetzt besiegen, dass es ihn irgendwo hinbringt? Ja, also er ist jetzt der Heel und jetzt halt zum Babyface zu werden, ja, im luftleeren Raum, das ist halt schwierig. Und er ist jetzt hier gerade halt im, sozusagen als Nummer 2 von Seth Rollins. Da wäre halt viel gegangen, eben halt auch mit den Matches, wie er es jetzt hat, auch gegen alle außer den absoluten Topstars, gegen die Jey Usos, Sami Zayns, Pentas und so, wo er LA Knight, wo er auch den Großteil gewinnen kann und dann vielleicht auch irgendwann mal dann auch gegen so Matches gegen CM Punk oder gegen Roman Reigns, die er dann verliert, was dann aber nicht so schlimm ist. Ja, also dieses Klassische hier, halt wenn man in einer Gruppierung ist, ja, die Bösewicht-Gruppierung und dann das Babyface, ja, er tritt halt, besiegt halt erst die Nummer 3 und dann die Nummer 2 und bevor er dann auf die Nummer 1 trifft. So, aber in der Rolle hätte das hätte das gut funktioniert und ich glaube auch Bron Breakker, der ja ziemlich Momentum auch gewonnen hat in den letzten Monaten, ja, das ist halt alles schwierig, weil wo kann er hin und ja, also für alle Beteiligten da, glaube ich, jetzt eine sehr schwierige Situation.
Ja, das glaube ich auch und ich glaube, das ist auch der große Unterschied auch zum Beispiel zu Roxanne Perez, die jetzt mehr in die Fußstapfen von Liv Morgan oder mehr in diese Lücke von Liv Morgan auffüllen kann, weil es auch besser schon vorbereitet war. Weil man ja eben die Frage hat, ersetzt sie sie jetzt? Und jetzt ist eigentlich im Prinzip gerade das Thema, ja, das tut sie jetzt. Und das bietet jetzt viel mehr Potenzial für diese Figuren, als jetzt eben für Bron Breakker, der eben nicht so weit war, zu sagen, ersetzt er Seth Rollins jetzt eigentlich demnächst, weil es wirklich noch alles zugeschnitten war auf Seth Rollins, die Person. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr schade und macht den SummerSlam vor allem, glaube ich, auch ein ganzes Stück ärmer.
Ja. Ja, und da ist, glaube ich, auch der Unterschied halt in der Struktur mit Liv Morgan. Also Liv Morgan im Judgment Day, also das Endgame, da war ja auch immer Liv Morgan wird Babyface gegen den restlichen Judgment Day, der immer noch Heel ist. Also vielleicht zusammen mit Dominik oder so.
Ja.
Ja, aber im Zweifel ist es so, ja, der Judgment Day attackiert sie sozusagen, sticht ihr das Messer in den Rücken.
Ja.
Oder sie sagt irgendwann, es geht so nicht mehr.
Ja.
Und das kann sie halt immer noch machen. Aber die Seth Rollins-Gruppierung ist immer darauf ausgebaut, dass irgendwann die Leute gegen Seth Rollins rebellieren und halt die ihren Babyface-Turn machen. Und
ja.
Ich glaube, das ist halt sehr viel schwieriger, weil ja, bei Liv Morgan, also schlecht, dass sie jetzt da ist, aber Liv Morgan hat jetzt ihre Story, mit der sie zurückkommt. Weil im Zweifel halt einfach, ja, dass irgendwann halt Roxanne Perez ihren Platz eingenommen hat.
Ja, genau.
Und dann sagt man, ja, hier, alles super. Und dann knutscht sie mit dem guten Dominik. Und dann kommt irgendwie Liv Morgan und sagt, jetzt bin ich hier zurück. Und dann ist es super. Und dann im Royal Rumble steht sie als letztes Roxanne Perez gegenüber und schmeißt sie aus dem Ring. Und dann geht sie zu WrestleMania und fordert irgend so einen Heel-Champion hinaus und wird dann umjubelt da Babyface-Champion. Also das ist jetzt so das Setup, das funktioniert. Aber das funktioniert halt, weil da Liv Morgan sozusagen in ihrer Heel-Geschichte schon weit genug war.
Ja.
Also was ja auch mit Triple H, der sich ja auch wann war das? Nach WrestleMania 17, so 2 Monate später, hatte er sich dann auch eine relativ schwere Verletzung. Und da war aber auch halt lange, lange schon Heel gewesen, hatte als Heel irgendwie ja, fast 2 Jahre vorher schon den Titel gewonnen. Das erste Mal war lange Champion gewesen und da waren die Leute bereit, als er dann zurückgekommen ist, zu sagen, ja, super Geschichte und wir haben ihn vermisst und so.
Mhm.
Aber ja, Seth Rollins ist vor 3 Monaten erst geturnt.
Ja, ja, das stimmt. Ja, und es hat sich, also sein Heel-Turn war eben auch darauf angelegt, sich mit allen anzulegen. Also wie der Heel zu sein, in den sich alle abarbeiten können. Und das wird super, super schwierig, da wieder einzusteigen, wenn er wieder zurückkommt.
Ja.
Also man muss ihm wirklich hoffen, auf verschiedenen Ebenen, dass wir ihm wünschen, dass er schnell wieder da ist, damit eben sein Momentum nicht so komplett verfliegt.
Ja, fällt auch bei anderen Sachen weg. Wann im Oktober ist er ja auch Crown Jewel. Ich gehe davon aus, das wäre auch noch da eine halt der Geschichten gewesen, die da auch noch dabei gewesen wäre, um auch das so ein bisschen da die Promotion zu machen. Da hat man ja auch wieder Champion gegen Champion Match. Das wäre dann halt auch möglicherweise noch gewesen mit Seth Rollins, der sagt, ja, ich sehe euch dann da in Australien.
Ja.
Ich habe zwar kein Match, aber ich komme trotzdem und gucke mir das mal an, was ihr da so macht, ja, wer immer dann auch Champion ist, ja, ob es dann noch John Cena und Kollege Gunther sind oder CM Punk und Cody Rhodes oder wer auch immer.
Ja.
Das wäre halt auch dabei gewesen. Ja, es Dem Money in the Bank-Koffer kann es jetzt auch niemand anderem geben.
Ja, eben.
Wobei, da, was da immerhin ginge, und also was man dann machen könnte, ist, das wäre natürlich tatsächlich so eine der ganz überraschenden Geschichten. Ja, wenn man Seth Rollins jetzt 2, 3, 4 Monate nicht sieht und dann ist gerade irgendwas und dann spielt seine Musik und er kommt raus
Und cash den Koffer
und
ein.
casht ein.
Ja.
Ja, wobei, das muss man auch machen, wie das ist, ja. Nicht, dass das da, nicht, dass das eine riesige Babyface-Reaktion kommt, wenn sich alle freuen, dass er
Ja.
zurückkommt. Das muss man dann schon irgendwie.
Och ja, Mai.
Ja.
Die Leute können sich auch über Heels freuen.
Ja. Aber keine Ahnung, wenn dann irgendwie hier sagt, wenn John Cena dann gerade hier irgendein Match gewonnen hat und dann sagt, aber ja, jetzt habt ihr mich überzeugt, ich muss doch zurück zu meinen Wurzeln finden und ich liebe euch alle. Und dann umarmt der Cody Rhodes oder so. Und
Dann boom.
dann kommt Seth Rollins zum Sieg und er kommt da raus mit seinen Leuten. Also, das ist so, glaube ich, hier die eine Sache,
Ja, das stimmt.
die man da machen könnte, um dem Ganzen so eine Wendung zu geben, die halt viel, ja, also die halt so auch dann noch schockierender ist, als wenn man halt ihn jede Woche gesehen hat. Also, wo es ja immer noch, ja, wo er ja immer halt so ein bisschen ist, okay, ja, könnte man machen. Also, das sind ja
Ja.
auch die besten häufig Einlösungen von Money in the Bank,
Wenn es überraschend kommt.
wenn es halt so überraschend kommt. Genau. Also wenn man eigentlich nicht damit rechnet. Also klar, also kann auch sonst funktionieren. Bei Tiffany Stratton hat es auch funktioniert, ja, als jeder erwartet hatte, dass das unmittelbar irgendwie bevorstehen muss. Also das ist ja immer noch so der. Auch vom allerersten Mr. Money in the Bank, damals Edge. Es war ja, da war Money in the Bank Match noch bei WrestleMania. Hatte er da im Anfang April gewonnen. Und ja, hatte den Koffer dann aber immer mit sich rumgetragen und dies und das und hatte zwischenzeitlich auch mal so ein Number One Contender Turnier gewonnen und aber dann den Titel nicht gewonnen. Und war alles ganz normal und da war irgendwie in ganz anderen Fäden beschäftigt und da war niemand, ja, also war eigentlich alles vergessen und dann damals beim Dezember müsste Armageddon gewesen sein als Event, ja, war bei niemandem auf dem Schirm und da war gerade der Main Event dabei. John Cena hatte gewonnen, so ein was war's, Elimination Chamber Match, glaube ich. So nach 40 Minuten und dann war vorbei und dann kam da die Musik von Mr. McMahon, der ja damals so der Chef war vom Ganzen und kam raus und sagte hier, nobody leaves the arena. Und dann, also die Leute waren halt schon, ja, Main Event war vorbei, waren auf den Treppen, aber drehten sich dann um und dann kam die Musik von Edge, ja, und er kam so raus mit dem Koffer und drückte ihn so McMahon in die Hand und ja, also das war halt auch so da die, ja, die riesen Explosion, weil das hatte halt überhaupt niemand auf dem Schirm, dass
Ja.
sowas passieren könnte und
Und hat das gewonnen?
er hat das dann gewonnen, ja,
Ja, wenigstens.
aber ja, war aber auch die Zeit, als war so ein bisschen die Super Cena-Zeit, hat dann den Titel nur bis zum Royal Rumble gehalten, weil da hat ihn Cena zurückgewonnen, weil er hatte dann bei WrestleMania das große Match gegen Triple H damals.
Okay.
Ja, aber also, das ist da, aber
Ja,
also.
aber das ist auch das Schöne an dem Money in the Bank Koffer. Daraus kannst du ganz viel machen. Du kannst es einerseits so schwelen lassen, andererseits kannst du es dann total überraschend kommen lassen. Und eigentlich war es jetzt, glaube ich, ein bisschen so angelegt, dass beide, also der Frauen- und der Männerkoffer, so ein bisschen schwelen und immer wieder da sind und immer wieder die Frage ist, cashen sie jetzt ein oder cashen sie nicht ein? Tauchen die vielleicht auf oder tauchen sie nicht auf? Und das würde dem jetzt vielleicht nochmal eine andere Wendung geben, wenn dann Seth Rollins irgendwann wieder zurückkommt mit so einem Überraschungsding und dann den Koffer eincasht. Aber für alles drumherum ist das jetzt einfach eine Katastrophe, weil jetzt wirklich eine ganz, ganz große Story wegfällt, die nicht aufgefangen werden kann, aus meiner Sicht, jetzt zumindest in Raw. Und zumindest braucht es jetzt einfach noch Zeit, um wieder aufgefangen zu werden. Und die haben wir jetzt aber bis SummerSlam nicht.
Oder hier Super Heel Move, dann wäre folgendes, ja, du kennst ja meine These, dass Rhea Ripley als Champion hier in den Pay-Per-View da in hier, wie heißt es, nicht Clash of the Champions,
Crown Jewel.
Crown Jewel geht. Genau. Aber hier dann hier absoluter Heel Move, dann SmackDown davor und dann Rhea Ripley und wer immer gerade SmackDown Champion ist, ja, reden vor ihrem Match gegeneinander und dann kommt Seth Rollins zurück und casht auf Rhea ein und er wird Women's Champion und sagt hier, ja, für dich gibt es keinen Platz mehr bei Crown Jewel.
Oh, das ist
Aber
interessant. Interessant.
sagen wir mal, das hat nur eine geringe Wahrscheinlichkeit.
Eher unwahrscheinlich.
Aber stell dir mal die Heel-Reaktion vor, wenn Seth Rollins in Australien gegen Rhea Ripley
Oh.
eincasht.
Oh, ja, das wär böse. Aber dann lieber irgendwie Becky Lynch findet zu Hause im Wohnzimmer den Koffer
Ja, oder?
und casht dann gegen Rhea ein.
Oder so, ja.
Ja.
Hier, das kommt hier Seth Rollins rausgehumpelt und sagt: Leider bin ich immer noch verletzt.
Ja.
Aber hier. Aber glücklicherweise habe ich hier auch jemanden, der nicht
Genau.
verletzt ist. Ja, sowas, also, ja.
Ja, also es ist quasi unendliche Möglichkeiten jetzt.
Aber ja, wird das ja häufiger so. Langfristig kann man dann vielleicht was draus machen, aber
Ja.
kurzfristig und
Mittelfristig jetzt in dieser Hinsicht, würde ich
ja.
sagen.
Aber kurzfristig ist halt erstmal in 3 Wochen SummerSlam
Ja.
und ja, einfach ein weiteres großes Problem
Ja.
für WWE. Ja, was haben wir sonst noch? Hier, dein Traum ist wahr geworden. Die Wyatt Six sind die neuen
Yes.
Tag Team Champions.
Ja, das hat mir gut gefallen. Also du bist ja kein Wyatt Six Fan, ich erinnere mich, aber an sich, es war jetzt logisch. Und die Street Profits war jetzt auch wieder gut, dass sie jetzt dann, also waren nette Champions, aber musste ich jetzt auch nicht für immer haben. Aber die Wyatt Six, die sind, das ist spannend. Und die machen das auch spannend. Und das ist, ich finde das auch mega gut mit diesen, dass sich die ganze Tag Team Division gegen die Wyatt Six so verbrüdert. Und auch dieses Match bei SmackDown vor 2 Wochen, in dem da halt im Prinzip diese vier Einzelpersonen aus den verschiedenen Tag-Teams dann gemeinsam gegen die Wyatt Six gekämpft haben. Und dann dachte man kurz, jetzt tun sie sich zusammen und machen jetzt das gemeinsam möglich. Und dann kommt Johnny Gargano und zieht dann doch wieder zurück. Und das fand ich schön. Hat mir gefallen, fand ich spannend. Sowas ist irgendwie ein bisschen anders als sonst. Und gefällt mir gut. Und dass sowas kann es jetzt weitergehen.
Ja, also ich bin immer noch nicht hier. Ich bin immer noch nicht überzeugt.
Ja,
Also,
das dachte ich mir schon.
weil das, mir stellt sich immer noch die Frage, warum in der funktionierenden Tag-Team-Division von SmackDown, die auch ja, eine klare Richtung zum Beispiel gehabt hätte, jetzt mit den sozusagen Shooting Stars da von Fraxium und wo alles drin gewesen wäre, jetzt. Also da, wo es schon läuft, macht man da jetzt was. Und die Raw Tag Team Division, also die hätte mal was gebraucht. Und wo
Ja.
man irgendwo was macht und dann sagt man, hier, jetzt haben wir kreative Idee. Ja, und wir machen das aber also auf der Seite, in der Tag Team Division, wo es ohnehin schon läuft.
Ja, also da stimme ich dir zu. Also das würde ich auch sagen, es braucht es jetzt nicht zwingend, weil es eigentlich jetzt schon angelaufen war. Und die andere Division hätte es viel mehr gebraucht, weil es da gar nicht läuft. Aber trotzdem finde ich, das ist jetzt eine schöne Sache, aus der man ja jetzt dann auch weiter die Sachen entwickeln kann. Also man kann ja jetzt zum Beispiel großes Match Wyatt Six gegen Fraxium oder so machen. Und jetzt hast du da so ein frisches Feld, die sich jetzt alle an diesem neuen Gegner irgendwie abarbeiten müssen, der so ein bisschen übermenschlich wirkt und mit denen man verschiedene Konstellationen jetzt neu durchspielen kann. Und das konntest du vorher halt nicht unbedingt. Also Phyraxium gegen die Street Profits haben wir ja auch schon jetzt irgendwie mehrmals gesehen schon. Die Street Profits gegen irgendjemand anderen haben wir schon mehrmals gesehen hier. Die, wie heißen sie, DIY gegen die Motor City Machine Gun haben wir schon tausendmal gesehen. Also so viele Optionen, das jetzt weiterzuentwickeln, waren da jetzt auch nicht. Aber mit den White Six ist jetzt wirklich eine Figur da reingekommen, die das alles komplett auf den Kopf gestellt hat. Und ich finde das ganz schön. Unabhängig davon, ja, die andere Tag Team Division könnte auch mal ein bisschen Spice gebrauchen.
Sind da hier Dings?
Nee, The New Day haben noch verloren, oder? Gegen wen haben wir nochmal verloren? Ah ja, natürlich, gegen The Judgment Day. Ja, das
Ah
ist
ja,
aber auch wieder
richtig.
sinnvoll.
Richtig, das war das. Genau, da dachte ich mir auch, da war irgendwas. Aber ja, genau, das war. Aber das war auch so eine Geschichte. Die haben auch bei WrestleMania. Also auf einmal gab es da dieses Match bei WrestleMania. Dann
Ja.
gegen die War Raiders. Dann dachte ich zwischenzeitlich auch mal, waren nicht die War Raiders wieder Nummer 1 Contender, aber waren sie irgendwie
Ja,
nicht.
ja.
Und dann wusste man auch nicht, was so ist. Und
Ja.
ja, genau, aber jetzt die.
Ja, es war verworren. Aber ich glaube, es ist ein bisschen, also The New Day hat nicht geklappt als Champion, was aber nicht unbedingt an The New Day lag, sondern eher an dem restlichen Feld, würde ich sagen. Und die eben nicht so die Figuren waren, an denen man sich abarbeiten konnte, weil ihr Momentum schon weg war, als sie Champion wurden. Auch darüber hatten wir schon in unserem Podcast gesprochen. Hört es
Ja.
euch an, in den vergangenen Folgen. The New Day ist Champion geworden, da war ihr Peak eigentlich schon lange überschritten wieder. Und dann hatten sie aber auch keine guten Gegner und dann hat ihr Championship halt auch nicht gut funktioniert. Und deshalb war es, glaube ich, jetzt schon auch folgerichtig, dass sie das jetzt wieder verloren haben gegen den Judgment Day, bei dem ja in der Tat gerade ganz viel passiert und die, also vielleicht nach eben Seth Rollins. Das ist die zweite große Story in Raw, diese Judgment Day-Geschichte mit all ihren Ausläufern, die ja auch jetzt auf wirklich verschiedene Titel jetzt haben und auch sozusagen ihre Aktien im Spiel haben. Und dass die jetzt da drin sind und die jetzt einen Titel haben, ist, glaube ich, für diesen Tag-Team-Titel schon die deutlich bessere Wahl als so ein New Day, der eigentlich nicht richtig gut funktioniert hat. Und dann finde ich witzig, The New Day macht jetzt Chelsea Green, nämlich mit diesem Trauerflor und diesem, es wurde mir geklaut und es ist jetzt eigentlich ein Trauertag. Und vielleicht gründen sie ja jetzt einen Secret Service noch oder so dazu.
Ja, Trauertag. Ja, Trauertag war ja auch beim Judgment Day. Das war auch mit Roxanne Perez und dieses Liv Morgan-Bild,
Achso, ja,
das
stimmt. Stimmt.
jemand normalerweise bei Beerdigungen
Das stimmt.
verwendet. Ja.
Aber das ist eine schöne Geschichte. Das gefällt mir. Es wäre besser mit Liv Morgan noch, in der Tat. Aber der Judgment Day gefällt mir gerade sehr gut. Und ich hoffe ja auf, darauf, dass beim SummerSlam der Judgment Day ein zweites Mal zerbricht. Hätte besser funktioniert mit Liv Morgan. Kann aber auch ohne sie noch funktionieren.
Na, der jetzt, der bricht jetzt nicht.
Sondern erst, wenn Liv wieder da ist.
Also definitiv erst, wenn Liv wieder da ist. Und jetzt braucht
Ja.
erstmal der Judgment Day. Also ich glaube, der Judgment Day braucht jetzt erstmal so ein paar Erfolge.
Ja, gut, das stimmt schon.
Ich erinnere mich noch, wir haben nach WrestleMania haben wir gesprochen, da über das
Ja.
Intercontinental-Title Match und dass Dominik da gewonnen hat, so ein bisschen auf die Kosten von Finn Balor. Und da habe ich
Ja.
gesagt, hier, Dominik soll einfach Finn erzählen, hier ist doch super, wir sind der Judgment Day und
Ja.
wir gewinnen und ja, ist doch alles super und ja. Und das
Ja,
hat er ja auch so ein bisschen gemacht und
das
das
stimmt.
stimmt jetzt auch, ja. Und jetzt ist Finn Balor auch Tag Team Champion
Ja,
und
ja.
ja, es ist, also, es
Es
ist auch,
läuft ja auch alles für
es
den
ist auch alles
Judgment
perfekt
Day.
gelaufen für den Judgment Day und
Ja.
ja,
Ja,
das.
das stimmt auch. Und wahrscheinlich ist es auch cleverer, das jetzt so ein bisschen zu ziehen, bis Liv Morgan wieder da ist, um es dann clashen zu lassen. Aber in sich gefällt mir das, wie das da rumort und wie die jetzt so auch ihre Titel da anhäufen, finde ich eigentlich schön und ist ja auch okay. Also Finn Bella und JD McDonagh, das sind auch gute Titelträger. Also kann man jetzt, finde ich, auch nicht sagen, dass die irgendwie außerhalb ihrer Liga spielen würden. Im Gegenteil, eigentlich sind sie sind jetzt eher eine Aufwertung für diesen Titel. Und Dominic Mysterio, ich bin ja eh Dominic-Fan, der finde ich, könnte noch ein bisschen besseren Titelrun haben, könnte ein bisschen bessere Gegner haben. AJ Styles, ja, ist auch ein bisschen vorbei jetzt im Moment. Und der könnte das auch ein bisschen fulminanter gewinnen, alles, aus meiner Sicht. Aber auch die beiden Frauen machen das richtig gut, passen ganz gut zusammen und es ist ja da auch weiterhin diese Geschichte mit Liv Morgan, die ja irgendwie sogar noch dabei ist, obwohl sie gerade nicht dabei ist. Also das finde ich, die Judgment Day-Geschichte, die läuft jetzt gerade richtig gut.
Ja, nee, finde ich auch. Läuft gut. Die haben da jetzt auch die Titel, auch Titel, mit denen häufig sonst halt relativ wenig angefangen wird.
Ja.
Ja, also ich glaube ja auch, da sind auch die Tag-Team-Titel besser aufgehoben. Eben, weil ich eben schon war, weil ich ja auch tatsächlich gerade wieder vergessen hatte, ja, dass es diesen Titelwechsel gab, weil auch so lange da halt immer nichts passiert.
Ja, ja.
Bei den Tag-Team-Champions. Und wer ist gerade Tag-Team-Champion, ja? Normalerweise kann man ja immer so sagen, okay, wie ist gerade, wer ist da angetreten und was da passiert, ja, irgendwie bei so relevanten Titeln, mit denen auch was passiert. Mhm. Ja, nee, also da, das läuft da, glaube ich, ganz gut. War jetzt X. Nee, bin ich nicht überzeugt.
Na gut. Aber vielleicht ja jetzt, wenn sie dann eben die großen Gegenspieler für die ganze Tag-Team-Division werden, vielleicht wird es dann total spannend mit denen. Dann bist du vielleicht auch irgendwann überzeugt.
Klar, wenn das Ganze gut funktioniert, dann schon. Ja, ja, was haben wir? Wir haben über alles geredet, ausführlich, nur über den eigentlichen Main-Event vom SummerSlam noch nicht so wirklich.
Ja.
Weil Cody Rhodes tritt wieder gegen John Cena an, weil er King of the Ring geworden ist. Er hat dann im Finale Randy Orton besiegt, der das zweite Mal hier Vizekönig sozusagen des Rings geworden ist,
ja,
nachdem er im letzten Jahr gegen Gunther im Finale verloren hat.
Ja.
Und jetzt haben wir das große WrestleMania Rematch. Mhm. Und ja, bist du da extrem pumped oder so mittelpumped?
Mittelpumped. Also gerade liegt das ja so ein bisschen auf Halde und das finde ich jetzt eigentlich auch gerade ganz gut. Also wenn man das jetzt noch irgendwie bei Saturday Night's Main Event mit reingequetscht hätte, wäre das auch nicht gut gewesen. Deshalb ist schon jetzt sinnvoll gewesen, dass man da auch andere Sachen Vorrang gestellt hat und dass die John Cena-Cody Rhodes-Geschichte kann man ja jetzt wieder aufwärmen. Die ist ja eigentlich schon sozusagen zu Ende gekocht und die muss man jetzt nur in den nächsten 3 Wochen wieder so ein bisschen hochköcheln lassen. Aber ich bin, also, ich weiß nicht, was da kommen soll nach diesem Match. Das ist, glaube ich, mein Hauptproblem mit dem Match. Das wird bestimmt ein tolles Match, es wird bestimmt mega, es wird bestimmt irgendwie das Match des Abends und der beiden Abende, also das mit Sicherheit. Aber ich weiß nicht, wie es danach weitergehen soll. Ich kann mir irgendwie keine gute Konstellation vorstellen. Wenn jetzt Cody Rhodes gewinnt, gut, dann hat er es wieder. Aber was macht dann John Cena bis Dezember noch? Und was macht dann eigentlich Cody Rhodes bis Dezember noch? Und haben wir dann eigentlich, haben wir sozusagen einfach nur noch ein Rematch dann irgendwann? Damit John Cena halt doch noch irgendwie die Chance hat, seinen Titel mit in die Rente zu nehmen? Deshalb würde ich sagen, Cody Rhodes gewinnt das nicht. Aber also, Cody Rhodes kann es jetzt aber auch nicht verlieren gegen John Cena eigentlich. Nicht schon wieder. Also natürlich kann es passieren, dass John Cena jetzt wieder irgendwie, keine Ahnung, kommt dann wieder Travis Scott um die Ecke oder meinetwegen jetzt auch Jelly Roll, der ist ja dann vielleicht da auch eh da. Dann kann der ja mal gucken, ob der irgendwie da positiv für John Cena eingreift. Dann ist es halt so ein unfairer Sieg. Und dann kann man sagen, der arme Cody, der hat ja eigentlich schon wieder nicht richtig verloren. Aber eigentlich, finde ich, kann man das jetzt nicht schon wieder machen, dass Cody Rhodes das jetzt wieder verliert. Weil der dann ja auch irgendwo ein bisschen seine Legitimation einfach verloren hat, sich überhaupt um diesen Titel zu bewerben. Was ich gesehen hätte vielleicht, wenn irgendwie da so ein Eingriff gewesen wäre, zum Beispiel durch Seth Rollins mit seinem Koffer, der dieses Match quasi, also einfach also unbefriedigt zu Ende gehen lässt und man dann sagt, okay, John Cena behält seinen Titel, aber eigentlich ist es nicht zu Ende ausgefochten, dann machen wir es mal im November bei Survivor Series nochmal. Aber das, da sehe ich jetzt auch keine große Chance mehr, ohne Seth Rollins, um ehrlich zu sein, dass es da eine gute, vernünftigen Eingriff geben könnte, der das wirklich so komplett unbeantwortet lassen würde. Und deshalb bin ich nicht hundertprozentig glücklich mit dem Match jetzt in dieser Stelle im SummerSlam und hätte mir eher vorstellen können, haben wir auch schon im Podcast gesagt, aber dass jetzt zum Beispiel das alles ein bisschen nach hinten verschoben wird, das SummerSlam-Match John Cena gegen CM Punk ist und wir dann diese Cody Rhodes-Geschichte einfach später haben.
Ja. Ja, also mir geht's ähnlich. Ich sehe auch nicht, ja, also ich kann mir nur schwer vorstellen, was irgendwie passieren soll, dass ich in der denke, super.
Ja.
Geschichte. Ja, genau. Also sie haben ihr Match, also es ist jetzt halt auch nicht so wie, ja, wie zum Beispiel John Cena gegen CM Punk, was ja auch da, auch in den Wochen davor und dann mein Match davor gelebt hat, so auch irgendwie das letzte Mal. Und das letzte Mal haben wir es vor 10 Jahren gesehen und jetzt kriegt man nochmal die Chance.
Ja.
Das, also so dieser Abschiedstour-Faktor fehlt hier auch so ein bisschen, gerade yeah, weil wir das auch hatten. Also deswegen, also ich hätte es auch, ja, also ich hätte es jetzt auch irgendwie durchaus plausibel gefunden, halt beim SummerSlam jetzt, ja, also zum Beispiel so ein Vierer-Match zu machen, noch mit CM Punk und Randy Orton auch, ja, also quasi gegen die drei, gegen die John Cena jetzt bisher angetreten ist, einfach um da so ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Also ich sehe jetzt auch nicht, dass irgendwie die, ja, also dass das Match jetzt hier den so einen vom Hocker reißt. Es ist auch, ja, Cody kann gewinnen, aber ja, also das ist nicht so das Feeling wie vor WrestleMania 40, so, oh, nee. Cody könnte Champion
gar nicht
werden und das wäre ja total super für ihn und ja, also alles bisschen, ja, alles bisschen schwierig, finde ich. Ja, ja, also klar, also zwei große Namen und man tritt gegeneinander an und großes Match und aber also es ist halt eher, also ja, also ich glaube, also auf dem Papier ist das Match größer, als ich es gerade so fühle.
Ja, so geht mir das auch ein bisschen. Also so geht mir das auch. Ich sehe irgendwie trotzdem, ist es ein großes Match, aber ich, gesagt, es mir fehlt ein bisschen die Perspektive einfach dafür. Und es ist genau so, wie du sagst, also vor eben WrestleMania 40, wenn man so darauf hingefiebert hat und wirklich dachte, boah, der könnte das jetzt gewinnen und vielleicht schafft das ja und das wäre ja total krass und so, das ist es jetzt halt null. Also in beide Richtungen ist es das jetzt irgendwie null. Wenn John Cena das gewinnt, dann war das irgendwie klar. Und wenn Cody Rhodes das gewinnt, dann finde ich das ein Ticken überraschender. Aber denk mir dann, okay, und jetzt? Was machen wir jetzt damit, mit diesem Thema? Aber sind wir eigentlich noch davon überzeugt, dass im Januar der Titelträger Cody Rhodes heißt?
Im Januar? Tja, eine gute Frage. Also ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube, ja, also Cody hat ja auch in Interviews gesagt, ja, dass sein Run als Babyface jetzt relativ nah am Ende ist. Also ja, es ist halt so ein, ja, ich glaube, das ist auch korrekt. Und also der Kern seiner Geschichte und das, was ja auch so gut funktioniert hat und deswegen, ja, war WrestleMania 40 auch so eine große Geschichte. Ja, damals Finish the Story.
Ja.
Und also eigentlich, ja, in dem Moment, in dem er Roman Reigns gepinnt hat, ja, war die Story eigentlich vorbei. Also
ja,
so wie angekündigt, ja, weil es ging nie darum, irgendwie Champion zu sein, es ging ja immer darum, Champion zu werden.
Ja.
Und also ich denke, das Jahr, das Cody Rhodes Champion war, ja, hat eigentlich noch erstaunlich gut dafür funktioniert. Ja, eben, dass er eigentlich, dass die Story, ja, die er davor erzählt hatte, eigentlich vorbei war. Und ja, also so ein bisschen ist er jetzt halt, ja, also hängt das Ganze halt in der Luft, eben weil, ja, er könnte jetzt wieder Champion werden, aber dann ist er halt zweifacher Champion. Und ja, aber also welchen Unterschied macht das für Cody gerade? Und naja, also jetzt hier, ja, hier John Cena und ja, also und auch so ein bisschen so Idee, ja, irgendwie, dass er so, ja, die Überzeugung hat, ja, also so superheldenmäßig, ja, dass er halt sagt, ja, ich bin hier, keine Ahnung, Spider-Man, ja, und muss meine hier Umgebung sauber halten und er ist so ein Schurke und da muss ich irgendwas machen. Das ist halt auch nicht
Nee.
Cody, so dass man, wo man halt sagt, so geht das nicht. Ja, also das ist halt so eine Sami Zayn-Motivation, so
Ja,
nach dem Motto, ja, ich stehe hier und kann nicht anders und ich sehe hier diese Ungerechtigkeit und ich muss was dagegen tun, aber das ist halt Cody nicht. Und also das ist alles so ein bisschen die Frage, wohin geht das
Ja.
eigentlich?
Das heißt, eigentlich müsste der Heel-Turn kommen.
Und wer da, ja, und also das ist halt so ein bisschen die Frage, ja, also auch die Frage, wer ist eigentlich dann, wer ist so der Heel? Und also das könnte natürlich auch sein, ja, so, ja, dass man halt den Double Turn macht. Cena hat wieder den Titel in der Hand und schlägt dann doch nicht zu und wirft ihn dann weg und dann nimmt die Wahl Cody und schlägt dann nochmal zu und holt sich den Titel zurück und sowas. Könnte man auch machen.
Ja, ein bisschen ist es ja vorbereitet mit diesem, ich habe gezögert und ich werde nicht nochmal zögern. Also ja.
Genau, aber also das ist halt die Frage.
Ja.
Ja, also man kann das ja auch auf zwei Arten machen. Ja. Das eine ist so hier so als sozusagen so Payback-mäßig. Ja, also das ist ja auch noch der Babyface sozusagen Move. Ja, der hier irgendwie versucht zu schummeln und das Babyface schummelt aber zurück, um es da zu zeigen, dass halt die Möglichkeit, das andere, was ich halt gesagt hatte. Ja, der Heel sagt, ach nee, lass uns doch hier das auf sozusagen faire Art machen und dann sagt man, ja, jetzt, du hattest immer recht, ja, dass man sollte hier betrügen, wenn man kann. Also ich sehe das beides auch als Möglichkeit, aber also auch da ist dann wieder die Frage, ja, und dann, also dann ist, also es ist halt auch die, es ist halt auch dann die Frage, ja, was ist eigentlich dann was könnte Codys Heel-Motivation sein? Ja, also weil da halt auch, okay, er war halt Champion und so. Und ja, also klar kann man sagen, ja, und ich habe halt alles richtig gemacht und dann habe ich aber trotzdem verloren. Aber ja, also ja, Heel Cody, also da muss halt auch viel kommen. Und
Ja, hier Cody braucht vor allem halt wieder große Babyface-Gegner dann. Also, oder das könnte halt diese Motivation im Prinzip sein. Also du hast, ein bisschen gab es ja jetzt das schon bei mit Randy Orton in diesem Finale, dass du so ein bisschen, da hattest du ein großes Babyface-Gegner und da hat es schon so ein bisschen geknistert, würde ich sagen. Aber das könnte man ja auch fortspinnen, zum Beispiel mit CM Punk oder so, der ja auch schon so die Figur war, bevor Cody seinen Titel verloren hat, so dem zu sagen, hier, der Titel, der verändert dich und du musst mal aufpassen, dass du nicht sozusagen böse wirst oder so. Und da könnte ja CM Punk zum Beispiel so eine Figur sein, die da irgendwie mitspielt und auch so eine Motivation dann hervorlockt. Und ich finde ja nach wie vor auch, Roman Reigns muss ja irgendwann auch zurückkehren mit einer Geschichte. Und vor allem, wenn jetzt die Seth Rollins-Geschichte so ein bisschen sich erledigt hat, dann müsste Roman Reigns halt irgendwie auch mit in diese größeren Stories wieder eingewoben werden, was ich jetzt sonst ich sehe keine andere Möglichkeit, als den dann in diese John Cena, Cody Rhodes, was auch immer Geschichte irgendwie mit reinzupacken. Aber das sind, glaube ich, alles Wege, die sich jetzt WWE ganz akut, glaube ich, überlegen müssen, weil eben Seth Rollins nicht mehr einsatzfähig ist im Moment. Aber ich bin da so ein bisschen, also wie du, so halb begeistert, gucke ich auf dieses Match. Und am ehesten fände ich vielleicht den Heel-Turn irgendwie noch spannend, wenn Cody Heel-Turnt und vielleicht John Cena auch dann den Face-Turn macht. Und dann kann man wegen mir auch wirklich so ein Rematch dann bei Survivor Series machen, in dem man halt dann getauschte Rollen hat und dann quasi auch egal in welchem Titelformat. Aber das wäre so eine Geschichte, die ich mir vorstellen könnte, und alles andere, weiß nicht, ist jetzt nicht das Mega-Ding.
Ja, nicht so das Mega-Ding, also das ist, glaube ich, insgesamt ja. So, also auch so mein
SummerSlam-Gefühl.
Ja. Ja. Also so irgendwie 3 Wochen vor der zweitgrößten Show des Jahres.
Ja.
Also die sie ja jetzt auch nochmal näher jetzt auch an WrestleMania gerückt haben,
ja.
Dadurch, dass es auch ein 2-Tages-Event ist.
Eben.
Das erste Mal, also ja, vor 6 Monaten hätte ich noch gedacht, okay, ja, das erste, sozusagen der erste 2-Tages-SummerSlam,
mhm.
Ja, das wird auch, ja, also da wird auch alles aufgefahren werden, was geht, ja, und
mhm.
Also auch halt so, wie man es so bei einer ja, klassischen WrestleMania jetzt machen würde, aber also da sind wir, finde ich, sehr, sehr weit davon entfernt.
Ja, das glaube ich auch. Also und ich glaube, es läuft sogar bei den Frauen noch besser als bei den Männern, aber da werden wir dann in der nächsten Folge drüber sprechen, wie das bei den Frauen genau läuft. Aber bei den Männern ist es jetzt gerade wirklich ein bisschen zäh auch irgendwie. Und ich verstehe das nicht, dass Gunther den Titel jetzt zurückgewonnen hat. Ich verstehe nicht, was da jetzt die Vision dahinter war. Gerade für den SummerSlam, das hätte man mit Jey Uso, hätte man das viel länger aufbauen können, diese Geschichte. Und Gunther hat jetzt einfach gerade keinen Titel Gegner, den man wirklich auf SummerSlam-Ebene da reinsetzen kann. Das muss ich jetzt wirklich in den nächsten 3 Wochen aufbauen. Und das ist zu kurz. Und das dann zusammen eben mit dieser bisschen perspektivlosen Geschichte von John Cena und Cody Rhodes. Und das sollen ja die beiden Top-Matches sein, dieses SummerSlams. Und das finde ich halt irgendwie super schade. Und ich glaube, dass es auf dieser Mid-Card-Ebene funktioniert besser. Da werden bestimmt auch gute Matches zu sehen sein, aber auf dieser A-Level-Ebene da halt nicht.
Ja, aber vielleicht zieht ja hier WWE noch ein Kaninchen aus dem Hut, weiß man ja auch immer nicht. Und
ja, müssen sie jetzt vielleicht auch, eben weil Seth Rollins jetzt ausfällt.
Weil Seth Rollins jetzt ausfällt, ja, und dann machen wir am Mittwoch Raw an und als erstes kommen The Rock und Roman Reigns gemeinsam raus und sagen, hallo, wir sind wieder da, und dann sieht die Welt vielleicht schon wieder ganz anders aus.
Dann bin ich aber SummerSlam-hyped.
Ja, also, also so die eine oder andere Möglichkeit
das stimmt.
Hat WWE ja auch noch.
Ja.
Und aber ja, sie haben auf jeden Fall jetzt Arbeit in den nächsten 3 Wochen.
Richtig.
Bis zum SummerSlam. Und wir werden auch stark dabei sein. Wir
mhm.
werden über jetzt Evolution machen und dann uns auch auch in weiteren Episoden dann auf den SummerSlam vorzubereiten. Und mhm. dann 2. und 3. August in New York wird der SummerSlam dann sein. Und dann hoffen wir mal, dass wir dann nach dem SummerSlam sagen, haben wir wieder nicht an WWE geglaubt, aber jetzt wurden wir halt doch wieder eines Besseren belehrt. Wir sind ja optimistisch.
Ja, so ist es.
Ja, von deiner Seite noch ein Schlusswort, Helena.
Vieles passiert, nicht viel Gutes, um ehrlich zu sein, aber wir sind ja eben optimistisch. Wir gucken, was jetzt irgendwie in Zukunft passieren wird, und ich freue mich schon sehr, sehr auf unsere Evolution-Folge, weil bei den Frauen sieht es, glaube ich, nochmal ganz anders aus.
Auf die Folge freue ich mich auch, und wir hören uns dann. Tschüss.
Ciao.